Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo und herzlich willkommen zu Guerilla FM. Heute bei mir zu Gast Alex Jansen. Hallo Alex.
Hallo Toni.
Wir sind wieder mal hier zusammen und wir setzen unsere 4-Stunden-Woche. Ich krieg das nie zustande. Wie ist das Ding?
Die Obduktion der 4-Stunden-Woche nehmen wir weiter vor.
Die 4-Stunden-Woche. Wir nehmen jetzt weiter das Thema 4-Stunden-Woche uns vor. Und wir haben letztens bei der Folge virtueller Assistent vergessen, den wichtigsten Assistenten für Guerilla FM zu erwähnen, der total im Hintergrund völlig autonom alles macht, damit das hier toll klingt. Das ist Dennis. Dennis, unser Toningenieur. Hallo Dennis. Der hört das ja mindestens 5-mal, bevor es auf Sendung geht. Also hallo Dennis. Und Dennis ist genau das, was ein virtueller Assistent ist. Das funktioniert so, wir machen die Aufnahme. Dennis bekommt die Rohdatei, macht den gesamten Tonschnitt, macht daraus die MP3-Datei, wenn sie mastered ist, macht die Titelmusik vorne ran, den Abspann, alles so hin und her und liefert dann per digitalen Upload sozusagen wieder auf den Server die sendefertige Datei.
Ja, aber erzähl mal, Toni, hat das von Anfang an so funktioniert oder wie lief das dann?
Nee, wir haben ja die Sendung ursprünglich mit Chill 4, da kommt auch Dennis her und wir haben ursprünglich mit Andi, der in den ersten Sendungen hier dabei war, das Konzept mal entwickelt und Andi hatte am Anfang verschiedenste Toningenieure, die er eben unterschiedlich kannte und so und hat gesagt, da kenne ich einen, der macht das und dann hatten wir einen, der hat auch Tonschnitt studiert und der hat das gemacht und Johannes und dann waren immer unterschiedliche Leute und das hatte eben so seine Vor- und Nachteile, ja, der eine, der hatte eben dann noch andere Sachen, der hat Musikproduktion gemacht und dann passte denen das sozusagen nicht gerade in seinen Rhythmus und dann Johannes war dann irgendwann fertig und nicht mehr in Berlin und dann war das immer schwierig und wir haben am Anfang den Toningenieur auch immer hier zur Aufnahme gehabt. Und einerseits ist das natürlich toll, andererseits ist das natürlich auch für ihn nicht so super effizient, weil er sitzt dann mehrere Stunden, je nachdem, wie aufwendig jetzt man so eine Folge produzieren muss oder wie viel Unterbrechung man braucht oder wo man vorher nochmal diskutiert und einen Stopp macht und vielleicht nochmal weiter und so, waren das manchmal ein paar Stunden mit Aufbau und Abbau und bis der dann wieder quasi nach Hause gehen konnte. Und irgendwann sind wir dann dahinter gekommen zu sagen, Mensch, wir versuchen mal diesen Prozess zu vereinfachen. Wir versuchen mal aus einem halben Tag Produktionszeit mit mehreren Leuten, mit Sprechern und Toningenieur und Tod und Teufel, ja, das also mal einzudampfen und zu sagen, worauf kommt es eigentlich an? Wir haben diese Kernaufnahme, der Gast ist da, so wie du heute, oder sind unsere Mitglieder aus der Runde, die jetzt ein inhaltliches Thema besprechen. Und dann haben wir nach der Aufnahme, das muss einmal vernünftig funktionieren, und nach der Aufnahme haben wir dann eben den Postproduktionsprozess zu sagen, ja, jetzt muss das Ding muss geschnitten werden und dann müssen die ganzen Tontricks da gemacht werden, die machen, damit der Ton gut ist und normalisiert werden und gemastert und weiß der Kuckuck und dann am Schluss eben vorne Titelmusik und das Ding hinten wieder ran. Und danach haben wir den quasi Auslieferungsprozess, dass das dann in iTunes erscheint und dass das dann bei dem Hoster, der jetzt für Podcasts spezialisiert ist, die Dateien richtig liegen und die Beschreibung da ist und auf der Guerilla FM Webseite, das ist ja dann sozusagen der Schritt nach dem Tonschnitt. Und wir sind dann irgendwann dann da gekommen, das Ganze eben in diese Arbeitsschritte zu unterteilen, so wie jetzt, wir machen jetzt eine Aufnahme. Hm. Wenn die Aufnahme fertig ist, dann wird die Datei digital auf den Server hochgeladen, dann geht eine E-Mail an Dennis. Dennis, bitte Folge so und so, die ist in unserem Redaktionsplan mit der Folgennummer 200 irgendwas, ja, versehen. Dann macht er den Tonschnitt, im Normalfall, wenn nichts schiefgegangen ist, sagt er, alles klar. Und dann schickt er eine E-Mail zurück, jetzt ist es fertig. Dann liegt die fertig geschnittene, die Rohdatei liegt in einem Verzeichnis, die fertige Schnitte liegt in einem anderen. Die fertige Schnitte wird runtergeladen bei uns wieder, wird entsprechend quasi mit den Informationen angereichert, die du für iTunes brauchst. Ja, welche Folgennummer ist das und welcher Track und welches Jahr und was ist ein Podcast und mit den Kommentaren von dem produziert und so. Also das, was iTunes gerne da auch haben will, damit du dann in der Liste da vernünftige Informationen hast. Und dann wird die bei uns intern wiederum von jemand nochmal gehört natürlich, wird dann die Zusammenfassung geschrieben, wird eingestellt und so weiter. Und ich bin in dem Prozess im Normalfall in der Aufnahme beteiligt, wenn ich in der Sendung bin, was ich ja oft bin, und manchmal noch in der Qualitätskontrolle, also hör mal nochmal rüber oder hör sie dir nochmal an, manchmal selbst da nicht mehr. Das heißt, mein Involvement ist in der Zwischenzeit durch diese Konstruktion mit Toningenieur ausgelagert, der das aber zuverlässig und vernünftig macht, so organisiert, dass ich im Wesentlichen die Aufnahmezeit mit der Sendung verbringe und nicht mehr jeden Arbeitsschritt. Und wenn ich jetzt überlege, ich würde das alles selber machen, also mal, ich habe zwar eine Neigung zu Ton, deswegen sind wir ja auch auf Guerilla FM gekommen, du ja auch, weiß ich, aber diese Thematik Tonproduktion, also ich habe als junger Mensch, da gab es ja noch nicht so digital, da wirklich Schnitt gemacht mit Tonbändern und wirklich geschnitten und geklebt und so, ja, also das kenne ich alles. Und wir haben Hörspiele produziert, ich war in der Hörspiel AG in unserer Arbeitsgruppe da in der Schule und so im Gymnasium, aber die ich weiß, was für ein unglaublicher Aufwand das natürlich auch ist, einen ordentlichen Tonschnitt zu machen. Und wenn ich das jetzt machen würde, so selten wie ich dazu komme, ich mache das ja nicht jeden Tag, dann würde ich wahrscheinlich für jede Folge einen halben Tag nochmal oben drauflegen müssen. Ich würde nicht nur aufnehmen, sondern ich würde auch nochmal mindestens einen halben Tag an dem Ding rumbasteln. Dann wäre es nicht toll, weil es nie so gut ist wie jemand, der es richtig kann. Und das Ergebnis wäre, ich hätte einen ganzen Tag investiert für eine Folge wahrscheinlich. Ja,
vermutlich.
Und heute ist es so, dass ich die Aufnahmezeit habe und durch die Delegation das Ergebnis trotzdem jeden Mittwoch erscheint und ich nicht mehr jedes einzelne Ding selber machen muss. Also den Prozess in der Zwischenzeit sozusagen in der Beziehung optimiert.
Ja, du hast gerade was angesprochen, was ja eigentlich uns zu dem heutigen Thema ein bisschen bringt. Du greifst gar nicht mehr zwischen zwei Schritten oder zwischen zwei Übergabestellen ein. Und das ist ja eigentlich das Spannende, weil man dann ja anfängt, Logistikketten zu bauen, wo man vielleicht nur noch an ganz wenigen Stellen beteiligt ist.
Ja.
Und das ist ja eigentlich auch das Spannende, was ja auch wieder Timothy Ferris in der 4-Stunden-Woche beschreibt. Versuche, dass der Produzent deines Produktes mit dem Auslieferer deines Produktes direkt kommuniziert, damit du da nicht dauernd Flüsterpost spielen musst. Und das ist natürlich auch das Spannende, wenn man sich eben überlegt, wie kann ich mein Geschäft optimieren.
Und wenn du jetzt dir das anguckst und sagst, okay, das ist ja die nächste Aufgabe. Also die erste ist zu sagen, okay, ich schaffe es überhaupt ortsunabhängig zu arbeiten.
Ja.
Ich könnte, gut, es braucht zwar ein bisschen Leitungskapazität, aber ich kann auch in den USA sitzen und wir haben portable Aufnahmeequipment und ich kann mit dem berühmten Aktenkoffer, ja, und einem Laptop oder so, oder nee, selbst ohne Laptop bin ich in der Lage, zumindest zwei Spuren, also zwei Personen Podcast
zu machen. Du könntest im Prinzip auch wenn die Leitung gut genug ist, sagen wir mal, eine Skype-Konferenz aufnehmen und dir als Podcast senden.
Haben wir auch schon gemacht?
Ja.
Nun bin ich, was Tonqualität ist, ein bisschen
tricky. Genau.
Und denke, ja, wenn es geht, versuchen wir besser zu sein als Skype. Aber wir haben auch schon Skype-Folgen gemacht, auch mit Leuten, die eben nicht in Berlin saßen, in Krefeld oder anderswo, die einfach zu weit weg waren. Und dann zu sagen, der ist trotzdem Experte, den will ich gerne in der Sendung haben, den schalten wir sozusagen zu und haben dann aufgenommen. Das geht auch. Aber wir arbeiten zuerst ortsunabhängig, dann versuchen wir einen virtuellen Assistenten einzubinden. Und jetzt kommen wir aber zur nächsten Stufe vielleicht, also im Reifegrad, zu sagen, wie schaffe ich das jetzt, so einen Logistikprozess zu bauen, der mein Tun nicht erfordert.
Genau, das heißt, da ist ja eigentlich die Frage, wie ziehe ich mich zwischen den einzelnen Schritten wieder raus? Denn das ganze Assistententum, sei es jetzt Designer oder wirklich virtueller Assistent, besteht ja darin, dass ich eine Aufgabe rausgebe, das Ergebnis einsammle und aufgrund des Ergebnisses weiter selbst entscheide, was damit passiert.
Ja.
Wenn ich jetzt natürlich irgendwie ein Produkt oder ein Unternehmen habe, wo ich letztendlich diese Übergabestellen immer gleich koordiniere, letztlich stellt sich die Frage, können die das nicht selbst? Das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Es gibt Leute, die das die Zügel in den Händen haben wollen oder müssen, damit sie sich wohlfühlen.
Ja.
Und es ist natürlich auch eine ganz große Frage des Vertrauens. Also vertraue ich meinem Assistenten, meinem Designer aufgrund eines Vertrages oder vertraue ich ihm, weil ich den Menschen vertraue?
Ja.
Also das Thema Vertrauen und Kontrollverlust sind die wichtigsten hierbei. Ansonsten gibt es ja schon erstaunlich viele Unternehmen, die sich damit anfreunden können. Also ich habe ja für mein eigenes Geschäft da schon ein bisschen recherchiert und da ist es so, weiß ich, du kannst dich erinnern, ich drucke ja die Tapete.
Genau, die Business Model Canvas, ja, also die Business Model Tapete, womit man dann im Team die Geschäftsmodelle analysieren oder entwickeln kann.
Genau, und da ist es natürlich so, irgendjemand muss die drucken, irgendjemand muss die zusammen mit Zusatzmaterialien einpacken und verschicken, irgendjemand muss E-Mails beantworten, wenn Supportanfragen kommen, und irgendjemand muss die Retouren zurücknehmen.
Und du wolltest das irgendwie nicht machen, habe ich so den Eindruck.
Ich konzentriere mich lieber darauf, mit den Content-Partnern, die wir haben, neue Produkte zu entwickeln oder eben auch Marketing und Sales, mich darin mehr reinzustürzen, beziehungsweise noch andere Dinge, das Ganze zu erweitern, die schon in der Schublade liegen. Aber wirklich jetzt Pakete zu packen, mache ich jetzt gerade. Ich habe ja erzählt, momentan liegt alles in meinem Wohnzimmer. Ja. Aber das ist natürlich nicht langfristig das Ziel des Unternehmens. Und da ist es jetzt auch gerade so, dass wir mit Druckerei, Logistiker an einem Tisch sitzen und wirklich sagen, ihr beide, ihr kommt mit, weil ihr müsst euch untereinander unterhalten. Natürlich haben wir Verträge mit denen dann jeweils, aber in diesen Verträgen ist halt auch definiert, dass die sich untereinander unterhalten. Und wir probieren jetzt auch etwas aus, was Timothy Ferris in seinem Buch schon geschrieben hat. Derjenige, der den Support macht, der die Retouren abhandelt, solange es nicht mehr als N Euro kostet, lautet die Maxime, macht den Kunden glücklich. Ja. Und das ist natürlich, hat auch was mit Vertrauen zu tun, aber natürlich auch damit, dass ich jetzt als derjenige, der das entscheiden müsste, nicht jeden Tag 100 E-Mails oder 20 E-Mails im Postkasten haben möchte, du, da kam eine Anfrage, du, da kam da eine Anfrage, du, da kam ein Paket zurück, wie sollen wir denn vorgehen, sondern da kann man sich entweder im Vorfeld ein riesengroßes Handbuch überlegen oder man sagt sich, okay, das ist die grobe Richtlinie, wenn es nicht mehr als N kostet, macht den Kunden glücklich und schreibt es auf, und dann hat man wirklich auch so ein Verfahrenshandbuch, das man iteriert.
Ja, und das Spannende ist, dass natürlich eins der größten Unternehmen heute der Welt und ein super erfolgreiches Unternehmen ja genau dieses Konzept hat, Amazon, ja, die sagen, wenn da ein Mensch eingreifen muss, dann haben wir versagt, ja.
Genau.
Jeff Bezos sagt, darf nicht. Also wir wollen die Prozesse so bauen, dass du möglichst mit relativ wenig menschliches Zutun diese Geschichte abwickelst. Ja. Deswegen muss ich auch nirgendwo anrufen, um was zu bestellen, sondern ich habe einen Klick kaufen und schwupp geht das. Natürlich ist irgendwann ein Mensch da, der das Ding da einpackt und irgendwie DHL und die liefern das an und so. Aber dieses gesamte Ding, inklusive Rücksendung und allem Zip und Zap, ist so gebaut, dass ich fast nie da anrufen muss.
Es gibt eine Sollbruchstelle bei Amazon, habe ich herausgefunden.
Und die ist?
Wenn du ein Kindle besitzt und dir Bücher für den Kindle bestellst, kriegst du weder per PDF noch per Post logischerweise eine richtige Rechnung.
Ja.
Das heißt, du musst dann eine bestimmte E-Mail-Adresse, die Nummern deiner Bestellung schicken, inklusive deiner kompletten Adresse bzw. der E-Mail-Adresse, mit der du bei Amazon registriert bist. Die checken das ab und schicken dir dann per Post eine Papierrechnung.
Das ist doch cool.
Also falls du die Bücher beruflich liest, was ich schon sehr häufig tue, dann brauchst du eine vernünftige Rechnung. Ja. Und das funktioniert zwar an sich reibungslos, aber ich kriege immer eine E-Mail zurück, die jedes Mal anders klingt. Das ist also kein Automat, der mir da antwortet, sondern da steht jemand dahinter, da steht immer ein anderer Name drunter.
Ja.
Und ich kriege dann ein paar Stunden später eine E-Mail, die Rechnung ist ausgedruckt und versandt. Ja. Wir danken Ihnen für Ihren Einkauf. Ja. Das ist dann auch immer so halb individualisiert. Also da kommuniziert man tatsächlich noch mit Menschen im Prozess, der sicherlich früher oder später, ich nehme an, früher als später automatisiert wird.
Ja, aber diese Grundidee zu sagen, also natürlich ist das eine Frage, wie ich mein Business aufsetze. Ja. Ich kann natürlich sagen, nee, ich will das ja gerade. Ich will den Human Touch. Ich will, dass derjenige mit Menschen zu tun hat. Ich will, dass der anruft.
Selbst das kann man ja noch vernünftig outsourcen.
Ja.
Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn ich jetzt für mein Unternehmen wirklich mehr Support-Anfragen kriege oder wirklich da so der Betreuungskomponente größer wird, dass ich mir dann jemanden suche, der da weiß, wie sowas geht.
Ja.
Dass nicht ich das machen muss, weil ich davon A, relativ wenig Ahnung habe, wie man sowas gut macht, und zweitens, weil es mich eben an den Sachen hindert, die ich sonst machen würde. Das heißt, auch da ist dann die Frage, finde ich nicht jemanden, der das gut machen kann.
Und jetzt bei deinen Gehversuchen in dem Thema, okay, ich finde jetzt einen Logistiker, der das macht. Ist das schwer? Wenn du sagst, ja, hast du 10 Anläufe, bis du dann die Druckerei findest, wo das funktioniert, ist das auch wieder der Mensch, mit dem das gehen muss? Oder ich denke mal, dass da jeder, der das hört und sagt, ja, vor allen Dingen, wenn du was Physikalisches zu machen hast, ja. Das geht natürlich über anderen Produkten, aber besonders wenn du was Physikalisches machst, wo du sagst, wie mache ich das jetzt, ja? Wie kriege ich denn das hin?
Also meiner Erfahrung nach ist, dass die wenigsten Produzenten, sage ich jetzt mal, also Druckereien und andere, es gewohnt sind, dass man zu ihnen kommt und mit ihnen auf Augenhöhe sprechen will. Ich komme nicht an mit Anforderungen an Papierstärke und Papierkonsistenz und sowas, sondern ich komme an und sage, meine Maßgabe ist, ich will, dass Post-its auf dieser Tapete 4 Monate halten, ohne runterzublättern.
Ja.
Ich habe jetzt ein paar Tests gemacht mit den 3 Papiersorten, die ich irgendwo greifbar hatte. Die funktionieren. Habt ihr was in der Richtung? Wie könnt ihr euch vorstellen, dass wir das verpacken, dass es hübsch aussieht? Die Leute haben die Expertise, sie sind es nur nicht gewohnt, danach gefragt zu werden.
Ja, die verstehen sich nicht als als Partner auf Augenhöhe, sondern als Lieferanten.
Genau, genau. Oftmals ist es so.
Ja. Also nicht immer, aber.
Ja, also es ist aber häufig so, dass man da wirklich sagt, ja, schreib mir mal genau, was du willst und dann schicke ich dir ein Angebot. Und das ist dann der Moment, wo ich mir denke, ja, das können wir so machen, aber das ist eigentlich nicht genau das, was ich will, sondern ich denke mir, wir hocken uns zusammen und auch dann so die Frage, welche Chargengröße habt ihr denn? Wie viele von diesen Canvases drucken wir denn pro Charge? Und dann bin ich derjenige, der mit den Achseln zuckt und sagt, hey,
keine Ahnung.
Ich habe eine Kalkulation, wir können es gerne von der Kalkulation aufziehen. Es dürfen, also ich darf pro Bogen nicht mehr als so und so viel kosten, sonst wird es zu teuer. Aber im Prinzip will ich natürlich auch, dass sich jetzt so Lagerkosten, je größer die Charge, desto mehr Lagerkosten zahlen wir, weil natürlich alles nicht sofort verkauft ist. Also da sind so viele Faktoren drin, von denen ich gar nichts weiß, dass ich da wirklich darauf angewiesen bin, dass da nicht jemand sagt, welche Charge hättest du denn gerne, sondern dass da eben die Frage kommt, okay, was soll denn als Ergebnis bei rauskommen, wie viel Lieferzeit ist denn maximal gut? Das heißt, wie viel Zeit haben wir zum Nachdrucken, wenn zum Beispiel die Charge alle ist? Ja. Das sind so Sachen, die man dann erst lernt. Die lernen beide erst, habe ich den Eindruck. Aber das funktioniert gut. Also jetzt mit dem Partner, mit dem wir jetzt sind, da haben wir auch das Glück, dass wir an jemanden geraten sind, der sich wahnsinnig gefreut hat, dass wir nicht eine App bauen, sondern irgendwas Handfestes tun als Startup. Der ist es halt gewohnt, dass alles digitalisiert wird und wir produzieren Zettel. Und das fand er so toll, dass als er da war, von Anfang an hat die Chemie gestimmt. Deswegen hoffen wir auch, dass da jetzt wirklich der Vertrag dann auch wirklich letztendlich zustande kommt. Da würden wir uns einfach wohlfühlen.
Ja. Ich glaube, dass das sozusagen das Besondere ist, dass du heute in der Lage bist, wenn du ein bisschen nachdenkst, Prozesse zu bauen, für die es früher quasi einen großen gab, wie so ein Generalunternehmer, da hast du das abgegeben. Also der Autor hat früher einen Verlag gesucht, in der Hoffnung, dass der Verlag, oder wenn er den dann überzeugen konnte, dass der Verlag ihm das alles macht.
Genau.
Und der hat das alles gemacht. Der hat das zum Buchhandel gebracht, der hat den Vertrieb, der hat sozusagen alle Elemente. Dafür hat der Autor, wenn er nicht gerade der super Weltbestseller war, Autor, hat dafür alle seine Möglichkeiten, die Profite und alles quasi mit abgegeben. Ja? Der hat dann eine relativ moderate bis sehr überschaubare Summe dafür bekommen. Und der Verlag hat logischerweise fürs Risiko und für die ganze Arbeit quasi auch den Großteil des Geldes eingestrichen. Und heute bist du in der Lage, durchaus zu sagen, okay, ich produziere einen Content, der ist vielleicht für eine Nische, das ist nicht für jedermann, ja, das wird auch nur eine kleine Gruppe interessieren, aber ich bin plötzlich in der Lage, etwas zu machen, wenn ich drüber nachdenke, was früher nie ging. Ich kann also diesen Prozess nachbauen und viele Teile, wo die Marge ist, quasi auch vielleicht möglicherweise für mich behalten. Ja?
Richtig.
Die nicht nur sozusagen in irgendjemand abzugeben und zu sagen, okay, jetzt macht das nichts gegen Bertelsmann, aber das macht jetzt Bertelsmann und dann schwupp, die wollen auch von was leben und dann ist das Geld weg, ja?
Es gibt hier an der Berliner Uni einen Professor, der, wenn man sich ein bisschen mit Gründung beschäftigt hat, sowieso schon als ein oder andere Mal aufgekreuzt ist, ist Professor Faltin und der sagt, der nennt sowas eine Komponentengründung. Das heißt, ich nehme existierende Dienstleister und Produkte auf dem Markt und kombiniere sie neu. Das heißt, das Neue ist nicht zwangsweise das Produkt, sondern der Prozess. Also der Prozess, in dem diese Komponenten zusammengesteckt werden, die dann letztendlich in meinem Produkt oder meiner Dienstleistung resultieren, das ist das, was mich ausmacht. Aber das ist nicht unbedingt so, dass jetzt die Schraube oder das Papier komplett neuartig ist.
Ja.
Warum auch? Es gibt genügend.
Ja, das ist ja auch, wenn du überlegst, wie viele Leute, ich meine, du musst jetzt, wenn du irgendwas verkaufen willst, digital, musst du das nicht selber machen, unbedingt. Also je nachdem, was es ist, aber du kannst, habe ich heute gerade mit jemandem gesprochen, du kannst eBay benutzen.
Ja. Oder du kannst iTunes nutzen und deinen Podcast
vorbereiten. Muss ich auch nichts machen. Und du kannst Amazon benutzen in gewissen Konstruktionen, entweder ein Buch elektronisch zu publizieren. Ja, die haben ja auch für Autoren und auch für sozusagen Verlage die Möglichkeit, dass du das selber nutzt als Plattform. Du gibst denen zwar einen Anteil ab, aber das wird dann publiziert. Du kannst als App-Developer heute Apple benutzen oder andere Hersteller, um da für einen Obolus aber trotzdem einen funktionierenden Store zu verwenden, was du sonst nicht könntest. Also es sind sehr viele Möglichkeiten, die ja auch erst durch die digitale Revolution ermöglicht worden sind. Ja. Aber die Idee funktioniert ja genauso in der Physik. Also du musst ja auch, ich habe ja auch kein Lieferfahrzeug, ich kann ja auch DHL oder einen Fahrradkurier benutzen,
Richtig.
Um meine Ware von A nach B
Richtig.
Zu transportieren.
Ja. Auch Starbucks produziert seine Kaffeebecher ja nicht selbst.
Ja. Spannende Sache.
Ja. Eine Sache fällt mir gerade noch ein, weil du über Prozesse gesprochen hast. Es gibt ein deutschsprachiges Buch, das sehr nahe an dem Thema von Ferris entlangläuft.
Ja.
Aber zwei Dinge besser macht, finde ich. Erstens, es ist breiter aufgestellt von den Möglichkeiten. Mhm. Und zweitens, es ist keine Selbstdarstellung, sondern da gibt's viele Beispiele aus unterschiedlichen Unternehmen, die da bestimmte Dinge gemacht haben, die ihre Nische gefunden haben. In dem Buch steht nicht wahnsinnig viel Neues drin, wenn man den Ferris gelesen hat, aber es ist so ein bisschen, sage ich mal, die deutsche Sicht auf die Dinge.
Ja.
Das Ding heißt Smart Business Concepts.
Wie heißt das Ding?
Smart Business Concepts.
Okay, klingt Smart wieder, Business Concepts.
Ja. Klingt englisch, ist aber ein deutsches Buch. Ja. Das habe ich unter anderem da, als ich in meinem Workation in Montpellier war, habe ich das überflogen. Und das fand ich ganz gut, weil die eben auch gesagt haben, so sieht es aus, wenn du ein Produkt verkaufen willst, so sieht es aus, wenn du eine Dienstleistung verkaufen willst, so sieht es aus, wenn du quasi nur den Prozess zum Produktverkauf erleichtern willst und so weiter und so fort. Die haben 18 verschiedene Ansätze für Geschäftsmodelle, die als Muse fungieren können.
Super.
Fand ich gut.
Alex, wir werden das in die Shownotes stellen, dass das jeder mal angucken kann, den es interessiert, mit einem Link, sodass man das sieht. Auch wieder ein Link natürlich zu dir. Und für die Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wirklich drüber nachdenken, hey, coole Sache, was könnte ich eigentlich machen, um Teile der Prozesse, die ich mache, an jemand anderes rauszugeben, mir zu überlegen, wie die möglichst viel von der Interaktion mir abnehmen. Und wenn ich das geschafft habe, einen vertrauensvollen Partner zu finden, mit dem auf Augenhöhe vielleicht auch eine Fortentwicklung zu machen und nicht nur zu sagen, okay, das sind Dienstleister, dem gebe ich da was rüber und das war's, sondern auch deren Grips und deren Erfahrung zu nutzen, um da ein funktionsfähiges und sinnvolles Konzept zu entwickeln.
Richtig.
Spannende Sache. Vielen Dank, wie immer, fürs Hierherkommen und in der Sendung sein.
Danke, gerne.
Und an die Hörer, vielen Dank fürs Hören. Eine gute Woche und viel Erfolg beim Ausprobieren. Bis dann. Tschüss.
Und nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.